Gemeinsam Barrieren abbauen. Hallo und willkommen zur neuen Ausgabe von Teilhabe und Inklusion, der Rehadat-Podcast. Mein Name ist Rufus Witt und ich spreche mit Betroffenen, Beratungsstellen und Arbeitgebenden über die Barrieren des täglichen Lebens.
Hallo zusammen. In der heutigen Podcast-Folge sprechen wir über ein Thema, das insbesondere kleine und mittlere Unternehmen in Deutschland beschäftigt. Und zwar über die Beschäftigungspflicht von schwerbehinderten Menschen und die Ausgleichsabgabe. Dafür habe ich mir dieses Mal nicht nur einen Gast eingeladen, sondern mir auch noch Verstärkung in Form meiner Kolleginnen Anja Brockhagen und Wiebke Modler geholt. Ja, um erstmal einen Überblick darüber zu geben, was die Ausgleichsabgabe überhaupt ist und welche Bedeutung sie für Unternehmen hat, spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Anja, die bei uns das Portal Rehadat Ausgleichsabgabe betreut. Anja, was ist die Ausgleichsabgabe?
Also die Ausgleichsabgabe ist eine Zahlung, die Arbeitgeber leisten müssen, wenn sie ihrer Beschäftigungspflicht nicht nachkommen. Es gibt in Deutschland für Arbeitgeber mit mindestens 20 Arbeitsplätzen eine Beschäftigungspflicht für schwerbehinderte Menschen. Das müssen 5% sein. Und wenn sie diese Quote nicht erfüllen, dann müssen sie die sogenannte Ausgleichsabgabe bezahlen.
Aha. Und über welche Menge, über welche Anzahl von Betrieben sprechen wir denn hier?
Also es gibt 173.000 beschäftigungspflichtige Arbeitgeber, gab es 2020 in Deutschland. Und die Quote wurde erfüllt mit 4,6%. Das heißt, die 5% wurden nicht ganz erreicht, aber fast. Das ist unterschiedlich bei privaten Arbeitgebern, die erfüllen die Quote zu 4,1% und öffentliche Arbeitgeber, die erfüllen die Quote zu 6,4%. Das ist auch unterschiedlich je nach Branchen. Also die höchste Beschäftigungsquote haben zum Beispiel mit über 6% die öffentliche Verwaltung, der Kraftfahrzeugbau und der Bergbau. Und am schlechtesten mit unter 3% erfüllen die Quote das Baugewerbe, die Landwirtschaft und die Forstwirtschaft. Und man kann auch generell sagen, große Unternehmen erfüllen die Beschäftigungspflicht besser als kleinere Unternehmen.
Wie können Arbeitgebende die Quote erfüllen?
Die Quote können Arbeitgeber erfüllen ganz einfach, indem sie schwerbehinderte oder andere anrechenbare Personen in ihrem Unternehmen beschäftigen.
Was kommt denn dann durch die Ausgleichsabgabe zur Zahlung der Arbeitgeber so jährlich zusammen? Oder gleich hinterher gefragt, vielleicht die noch spannendere Frage, wofür wird das Geld konkret ausgegeben?
Also das Gesamtaufkommen der Ausgleichsabgabe lag in 2020 bei fast 700 Millionen Euro. Das wird an die Integrationsämter gezahlt und die Integrationsämter sind dann auch zum Großteil für die Verteilung zuständig. Also 82% verbleibt bei den Integrationsämtern und die Ausgleichsabgabe ist zweckgebunden, die Verwendung, und zwar darf sie ausschließlich für die Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben ausgegeben werden. Und es wird nicht nur an Arbeitgeber gezahlt, sondern es wird auch an schwerbehinderte Arbeitnehmer gezahlt. Das eben auch, um den Arbeitsplatz zu sichern, zum Beispiel für Mobilität oder für Arbeitshilfen oder für Arbeitsassistenz oder für Qualifizierung. Und außerdem wird die Ausgleichsabgabe verwendet für die Integrationsfachdienste. Ne? Die beraten ja auch zum Beispiel im Themenfeld Übergang Schule, Beruf oder Übergang WFBM, erster Arbeitsmarkt. Die coachen am Arbeitsplatz. Dafür wird das Geld auch verwendet.
Welche Beschäftigten können überhaupt angerechnet werden?
Also in erster Linie sind es schwerbehinderte Menschen, die angerechnet werden können. Schwerbehinderte Menschen heißt, die haben also einen Grad der Behinderung von 50 oder mehr. Die zweite große Gruppe, die es gibt, sind gleichgestellte Menschen, also einem Schwerbehinderten gleichgestellte Menschen. Die haben zur Definition einen Grad der Behinderung von 30 oder 40 und sind auf Antrag von der Agentur für Arbeit einem schwerbehinderten Menschen gleichgestellt worden. Die können also auch auf Pflichtarbeitsplätze angerechnet werden. Besondere Gruppen im Anzeigeverfahren oder besondere Regelungen, die es da noch gibt bei der Anrechnung, sind zum Beispiel Auszubildende, die schwerbehindert sind. Die können grundsätzlich auf 2 Pflichtarbeitsplätze angerechnet werden. Das ist natürlich besonders attraktiv für Arbeitgeber. Und was auch nicht so ganz bekannt ist, ist, wenn diese schwerbehinderten Auszubildenden nach der Ausbildung übernommen werden in den Betrieb, dann dürfen die auch die folgenden 12 Monate nochmal auf einen Pflichtarbeitsplatz doppelt angerechnet werden, also auf 2 Pflichtarbeitsplätze angerechnet werden.
Wie wird die Ausgleichsabgabe konkret berechnet?
Also konkret berechnet wird die Ausgleichsabgabe, indem der Arbeitgeber seine Arbeitsplätze zusammenzählt, damit man dann ausrechnen kann, wie viel sind 5% davon. Das sind dann, ist dann die Anzahl der Pflichtarbeitsplätze. Und dann zählt er seine schwerbehinderten und anderen anrechenbaren Mitarbeiter. Und wenn er dann eine Quote von 5% erreicht, dann zahlt er keine Ausgleichsabgabe, dann ist er seiner Beschäftigungspflicht nachgekommen. Wenn er die Quote nicht erreicht, gibt es gestaffelte Beträge, je nach Erfüllungsgrad der Beschäftigungsquote. Die liegen dann zwischen 140 und 360 Euro pro Monat pro umgesetzten Pflichtarbeitsplatz.
Und gibt es generell bei dem Anzeigeverfahren für die Arbeitgebenden, gibt es da was Besonderes zu beachten, Details, die wichtig sind?
Also das Verfahren ist wie folgt. Man muss eine Schwerbehindertenanzeige erstellen und diese an die Agentur für Arbeit schicken. Mhm. Parallel dazu muss man die, falls fällige, Ausgleichsabgabe an das zuständige Integrationsamt bezahlen. Und im Dezember steht das Programm IW-ELAN zum Beispiel zur Verfügung, mit dem Arbeitgeber das berechnen können, also zum einen die Ausgleichsabgabe berechnen können und zum anderen die Anzeige auch elektronisch abgeben können. Die Arbeitgeber haben dann Zeit bis zum 31. März des Folgejahres, dann sind sie in der Frist und dann sind sie den Regelungen korrekt nachgekommen.
Ja, ich denke, damit sind wir ganz gut ins Thema eingestiegen, reingekommen. Jetzt wollen wir noch hören, was es aus der Praxis so zu berichten gibt. Dafür sprechen meine Kollegin Wiebke Modler und ich jetzt mit unserem Gast Lukas Stiel über die Beschäftigung von Menschen mit Schwerbehinderung in seinem Familienunternehmen. Er ist Vorstand der Spektral Service AG, einem chemischen Labor. Hallo Lukas, schön, dass du bei uns bist.
Ja, halli, hallo. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf.
Erzähl doch mal ein bisschen was von deinem Unternehmen. Was treibt ihr so?
Ja, du sagst schon, ein chemisches Labor. Wir bereiten im Prinzip gar nichts wirklich zu. Also wir sind kein produzierendes Unternehmen, sondern wir sind ein analytisches Unternehmen. Das heißt, wir kriegen Aufträge von Kunden und bestimmen mit einer speziellen Methode zum Beispiel Inhaltsstoffe oder Konzentrationen in bestimmten anderen Substanzen.
Ja, auch von meiner Seite. Hallo, Lukas. Und steig direkt mal ein. Wie groß ist euer Unternehmen und wie viele Beschäftigte mit Behinderungen habt ihr?
Wir haben aktuell 38 Beschäftigte. Das könnte dieses Jahr glücklicherweise vielleicht auch noch ein bisschen mehr werden. Und eine Besonderheit ist, dass wir zurzeit 3 schwerbehinderte Menschen beschäftigen.
Ja, kannst du uns vielleicht ein bisschen was darüber erzählen, was diese Menschen haben? Also welche Art von Behinderung haben die?
Ja, kann ich und mache ich auch gerne. Wir haben zum Beispiel Menschen bei uns beschäftigt, die in einem klinischen Entzug gewesen sind, wegen möglicherweise einem Drogenmissbrauch im Vorfeld. Wir beschäftigen auch Menschen mit zum Beispiel überstandenen Herzoperationen. Da ist auch die Leistungsfähigkeit dann entsprechend zu berücksichtigen. Und wir haben auch Menschen beschäftigt, die eine Krebserkrankung glücklicherweise überstanden haben, sich in Remission befinden. Aber für alle diese Beeinträchtigungen oder Behinderungen gibt es eben den Behindertenstatus oder einen graduellen Behindertenstatus.
Mhm. Also wie sind die direkt auf dich zugekommen und haben von ihrer Schwerbehinderung berichtet? Oder war es eher so, dass es im Laufe des Arbeitsverhältnisses dazu kam und die auf dich zugekommen sind oder?
Die sind in der Form natürlich dann auf uns zugekommen. Ich muss aber dazu sagen, wir sind ein Familienunternehmen und wie schon gesagt, mit 38 Mitarbeitern nicht unbedingt ein riesengroßes Unternehmen. Und wir haben immer schon eine Politik der offenen Worte eigentlich gehabt. Also wir sind immer sehr eng und offen miteinander umgegangen oder aufeinander zugegangen und haben offen über Probleme gesprochen. Dementsprechend war das auch nicht so ein Thema. Wir haben da keine Geheimnisse drum gemacht. Und ich freue mich natürlich auch sehr, dass unsere Mitarbeiter das Vertrauen zur Geschäftsführung haben und auf uns zukommen und sich uns offenbaren, beziehungsweise eben mit uns über die Problematik auch gesprochen haben.
Ja, das ist natürlich erfreulich, dass ihr irgendwie so eine vertrauensvolle Umgebung habt, auf jeden Fall. Wie seid ihr denn damit umgegangen? Also ich meine, hattet ihr schon Erfahrungen? Wusstet ihr, was damit einhergeht, wenn ihr jetzt jemanden habt, der eine Schwerbehinderung habt? Oder war das für euch auch komplett als Führungsebene was ganz Neues und ihr musstet euch selber informieren, zwecks zum Beispiel Zusatzurlaub oder sonstige Unterstützung, die eure Mitarbeitenden brauchen?
In dem offiziellen Kontext, muss ich sagen, bin ich damit das erste Mal wirklich in dieser Vorstandsposition konfrontiert worden. Ich habe privat durchaus hier und da Berührungspunkte mit körper- und geistig behinderten Menschen. Ich habe zum Beispiel noch Zivildienst gemacht und habe damals in der Behindertenschule meinen Zivildienst geleistet und habe da persönlich einfach schon wahnsinnig viel, Erfahrung einfach gemacht. Ne? Also es hat mich im Grunde erstmal wahrscheinlich wie jeden anderen 18-Jährigen erstmal ein bisschen überfordert. Mhm. Aber nach ein paar Wochen war das eigentlich ziemlich entspannt. Man hat da sehr viel gelernt. Ich kann das auch wirklich nur empfehlen für jeden Schulabgänger, auch heute noch, wenn wir auch keine Wehrpflicht zurzeit mehr haben. Mach ein FSJ oder FÖJ oder irgendwas. Gerade so in Behindertenschulen oder in sozialen Einrichtungen werden auch Leute gebraucht. Also das ist mein kleiner Appell an dieser Stelle. So habe ich ein bisschen Erfahrung mit Behinderten sammeln können und einfach festgestellt, das Wichtigste ist, dass man sich darüber klar wird, das ist gar nicht so eine kategoriale Unterscheidung. Also man ist jetzt nicht behindert oder nicht behindert, sondern es gibt ja auch im Gesetz entsprechend verschiedene Schweregrade der Behinderung. Ne? Also alleine da kann man schon mal sagen, ey, vielleicht sind wir alle irgendwo ein bisschen beeinträchtigt und haben unsere Probleme. Und klar, es ist dann nochmal ein Unterschied, wenn man das wirklich sieht. Also wenn man an den Menschen ansieht, dass sie eben anders vielleicht gebaut, geformt, wie auch immer sind und dementsprechend auch Probleme im Alltag einfach haben.
Ja, wobei du das jetzt bei einer Erkrankung des Herzens oder bei einer Alkoholsucht ja
das nicht unbedingt
siehst, ne?
Richtig.
Deswegen bist du ja da schon darauf angewiesen, dass dir dein Mitarbeiter kommuniziert, was er für Einschränkungen hat.
Richtig.
Hast du es als Arbeitgeber in der Arbeitsleistung gemerkt, dass die Menschen vielleicht eine Beeinträchtigung haben oder sind die wirklich auf dich zugekommen?
Nee, die Leute sind schon auf uns zugekommen. Und ich sagte ja schon, dass wir da offene Worte sehr schätzen. Das macht es auch einfach für alle Betroffenen einfacher. Das heißt, die sind schon zu uns gekommen, haben gesagt, hör mal, dieses und jenes Problem, ich brauche jetzt mal hier ein bisschen frei, ich muss mich jetzt um dieses und jenes kümmern. Genau, ne, das nimmt einen vielleicht auch ein bisschen mit. Und ich will das jetzt auch nicht emotional alles betrachten. Ich bin ja im Endeffekt halt auch ein bisschen im wirtschaftlichen Bereich in der Pflicht, sagen wir es so, meinen Arbeitnehmern gegenüber. Aber am Ende muss man sagen, da geht einfach die Gesundheit vor. Und da geht es einfach darum, dass man den Menschen einfach hilft, diese Problematik zu überwinden und irgendwie klarzukommen und weiter irgendwie Teil unserer Gemeinschaft zu sein und zu bleiben. Das finde ich ganz wichtig. Und dann sind diese offenen Gespräche sehr wichtig. Und dann finde ich es auch immer etwas kritisch, dann über Leistungen und sowas noch zu diskutieren. Ja. An der Stelle geht es gar nicht mehr um Leistung, sondern da geht es darum, dass wir unsere Menschenpflicht einfach erfüllen.
Haben denn die anderen Arbeitskollegen oder Kolleginnen das auch so empfunden, dass sie auch für die Entlastung waren? Oder gab es dann Probleme mit dem Betriebsklima vorübergehend?
Ich würde jetzt einfach mal sagen, nein, ich glaube, das war für niemanden ein Problem. Wir haben das natürlich nicht jetzt ganz offen im großen Kreis kommuniziert, die ganze Problematik, aber bestimmte Dinge, die muss man da eben dann einfach umsetzen. Und ich bin ganz froh, dass unsere Mitarbeiter da auch nie weiter irgendwie drüber gesprochen oder sich beschwert haben. Das wird so angenommen und das muss auch so angenommen werden. Das ist mir auch ganz wichtig, dass das so angenommen wird. Und im Sinne von Leistung, naja, meine Güte, es gibt mehr Urlaubstage, es gibt eben unter Umständen reduzierte Arbeitszeiten. Das ist sowieso viel gesünder für uns alle. Das wäre auch für jemanden ohne Behinderung wahrscheinlich hier und da mal ganz angenehm, ein bisschen mehr auf sich selber zu achten einfach. Ne?
Jetzt dann so ein Stichwort mit Prävention. Also wenn du sagst, ist ja für alle wichtig, macht ihr als Unternehmen irgendwas präventiv?
Das ist eigentlich das Stichwort. Das hat vor ein paar Jahren damit eigentlich angefangen, dass wir sehr viel über die Ergonomie am Arbeitsplatz nachgedacht haben. Das mussten wir, weil wir entsprechend Sicherheitsauflagen erfüllen müssen. Wir sind schließlich auch ein Pharmaunternehmen sozusagen, ne, und unterliegen bestimmten Regularien. Und da gehören solche Sachen wie die Arbeitssicherheit mit rein. Und das geht dann eben bis zu, welche Farbe haben die Glühbirnen an der Decke und so weiter. Also man kann da hier und da sich auch fragen, wie sinnvoll ist das eigentlich alles. Aber bei den Sitzplätzen haben wir uns tatsächlich dafür entschieden, möglichst flächendeckend hochergonomische Stühle anzuschaffen und auch höhenverstellbare Tische. Die sind inzwischen auch fast flächendeckend bei uns verteilt. Es sei denn, es sagt jemand, oh nee, bleib weg mit dem Kram, ich will das nicht. Na, das gibt's auch. Ja. Aber das hat sich schon etabliert und das ist auch gut angekommen, ist auch gut für den Rücken, muss man dazu sagen. Und im Laufe der letzten Jahre haben wir immer mal wieder so Sachen gemacht, wie wir sind zusammen segeln gewesen. Ne? Das ist jetzt auch nicht ganz unsportlich, ne? Die Segel da hoch und runter ziehen. Oder unser neuer Geschäftsführer hat relativ schnell die Lücke gesehen und genutzt und hat gesagt, so, wir nutzen den geldwerten Vorteil für alle Arbeitnehmer aus und ermöglichen zum Beispiel vergünstigte Mitgliedschaften in Fitnessstudios, ne? Mhm. Zum Beispiel neben dem Jobticket.
War das alles jetzt Selbstrecherche oder habt ihr euch irgendwie nochmal Unterstützung dran gehört? Ich finde jetzt auch mit gerade Bezug zu den Menschen, die als mit Schwerbehinderung beschäftigt sind, habt ihr euch Beratungsangebote, habt ihr mit irgendwem gesprochen, dass ihr wusstet, wie ihr mit Suchtproblemen umgehen könnt oder irgendwelche Arbeitsorganisationssachen?
Tatsächlich nein. Wir haben über diese Probleme eigentlich erst mehr erfahren, als es eben dann soweit war. Hier und da ist eben leider sind diese Schicksalsschläge gekommen und die sind uns auch nahe gegangen, die tun auch weh. Das tut weh, wenn dein Kollege oder deine Kollegin auf einmal mit sowas vor dir steht und sagt, hör mal, ich kriege ein neues Herz, so ungefähr. Ne? Oder wenn ich das nicht mache, gehe ich drauf. Ne? Das tut richtig weh. Da kriegt man richtig Angst. Und da muss man, also ich kann dann nicht verstehen, warum man an der Stelle diese Emotionalität nicht einfach mal zulässt und einfach mal sagt, komm, wir machen jetzt mal das Richtige. Wir machen jetzt mal das Richtige und wir machen bei uns parterre alles klar, dass wir im Notfall irgendwie für körperliche Einschränkungen gerüstet sind, weil was kostet es denn? Also umbauen muss man das sowieso irgendwann mal und dann macht man es auch einfach anständig.
Ja, das ist auch Auflage inzwischen. Oder beziehungsweise die Sorge, viel Geld dafür auszugeben, ne? Ja. Dass das erstmal so eine Anschaffungskosten sind. Und dann, wenn man sagt, ja gut, es ist nur für eine Person, aber wie du auch sagst, es ist einfach präventiv gedacht und das, ne, sag mal, ein Aufzug schadet nicht.
Ja, es gibt noch ein, gut, wir haben bei uns momentan den Vorteil, dass wir parterre ganz gut klarkommen. Also die Laborräume sind wahrscheinlich für einen Rollstuhlfahrer sowieso nicht besonders gut geeignet. Der dürfte da Schwierigkeiten haben, durchzukommen. Da müsste man noch mal gucken, wie man das hinkriegen kann, ob das überhaupt im Sinne aller Beteiligten ist, dass so ein Mensch, der einfach nicht laufen kann zum Beispiel, ob der in einem chemischen Labor gut aufgehoben ist. Ich musste drüber nachdenken, auch in Vorbereitung zum Gespräch, was ist denn zum Beispiel mit unseren Notduschen? Also wenn du dich jetzt im Labor wirklich Säure über den Latz kippst, und der arme Kerl oder das arme Mädel möchte dann gerne sich die Notdusche genehmigen, um möglichst die akut ätzende Säure runterzukriegen und kommt dann aber nicht an diesen Notduschehebel dran. Ich kann aber natürlich auch nicht, weil das sind ja hochsensible Systeme, da tippst du einmal falsch mit dem Ellenbogen dran und dann steht die Bude unter Wasser. Du kannst ja natürlich jetzt auch nicht irgendeine Verlängerung dran knoten oder so, das geht natürlich auch nicht. Ne? Aber nichtsdestotrotz, wir haben nicht nur Labormitarbeiter, wir haben natürlich auch normale, reguläre Schreibtischarbeit, Ergebnisauswertung, eben was aus den Maschinen rauskommt, muss ausgewertet werden. Und das sind zum Beispiel Jobs, da sehe ich überhaupt kein Problem, da jemanden hinzusetzen, der von mir aus sogar vielleicht noch nicht, auch nicht sehen kann oder so. Da gibt es ganz tolle Möglichkeiten heutzutage über so Brei-Automaten oder sonst was nicht. Und das ist alles machbar. Und ich finde das eigentlich eher spannend. Ich finde das eigentlich eher toll zu sehen. Ja. Es ist nicht nur eine Herausforderung, ich finde das auch toll. Ich will das jetzt nicht über den Klee loben. Es ist immer noch eine Schwierigkeit, in einer Welt zu leben, in der die meisten Menschen eben gucken können und man kann selber nicht gucken. Das ist natürlich irgendwie schon blöd. Aber das heißt ja nicht, dass man dafür nicht was anderes ganz toll hat oder kann. Also um Gottes Willen, das ist bei jedem Menschen so.
In welchem Bereich sind die angestellt? Also sind die wirklich im Büro dann tätig?
Ach, die arbeiten eigentlich in allen möglichen verschiedenen Bereichen, ob jetzt im Labor oder an den Geräten oder eben auch am Schreibtisch bei der Ergebnisauswertung. Das ist eigentlich einfach durchmischt.
Ja, Lukas, heute soll es ja um die Ausgleichsabgabe gehen. Daher die alles entscheidende Frage: Zahlt ihr aktuell die Ausgleichsabgabe?
Nein, da wir die Quote erfüllen. Also wir sind, wie schon gesagt, 38 Mitarbeiter. Wir haben aktuell 2 Personen mit Schwerbehindertenstatus. Damit erfüllen wir die Quote. Das heißt, man muss, glaube ich, wie war es noch?
Eine Person muss man haben
ab 20 Leuten.
Was war denn in der Zeit, als noch kein Schwerbehinderter bei euch beschäftigt war? Da habt ihr die Ausgleichsabgabe aber dann zahlen müssen.
Damals haben wir sie gezahlt, genau. Als wir keine Schwerbehinderten beschäftigt haben, haben wir die Ausgleichsabgabe bezahlt, richtig. Ja.
Welche Erfahrungen habt ihr denn dann mit der Software IW-ELAN gemacht?
Also ich persönlich habe gar keine Erfahrung damit gemacht. Ich kann nur eben aus unserer Buchhaltung berichten, dass das ziemlich entspannt ist und gut angekoppelt ist eben an unsere andere Buchhaltungssoftware.
Glaubst du, es gibt in eurem Unternehmen noch mehr Menschen mit Schwerbehinderung, die sich vielleicht nicht euch gegenüber geäußert haben?
Ich glaube nicht. Es würde mich sehr wundern, vielleicht sogar ein bisschen schockieren. Im Endeffekt wäre ich aber auch nur wieder wie oft desillusioniert, dass die Menschen doch oft so viel Angst und Angst davor haben. Aber gut, vielleicht auch so aus guten Gründen, weil sie hier und da einfach auch schon Probleme damit bekommen haben. Mhm. Also ich glaube, das Allerwichtigste bei der ganzen Sache ist da wirklich eine gewisse Offenheit und auch vor allen Dingen eine Fairness walten zu lassen. Das ist super wichtig. Mhm. Wenn es jetzt jemanden gäbe bei uns im Unternehmen, der sich sozusagen nicht getraut hat, sich zu melden oder aus persönliche Gründe respektiere ich selbstverständlich. Aber wenn es einfach nur darum geht, dass er oder sie denkt, ich traue mich nicht meinem Chef zu sagen, ja, dann ist, also entweder bin ich zu Recht empört oder ich bin ein schlechter Chef, so ganz einfach. Ne? Das würde mir auch sehr leid tun. Also da würde ich mich fühlen, als ob ich die Chance genommen kriege, meiner Pflicht als Vorgesetzter bzw. als Arbeitgeber nachzukommen. Ne? Also das möchte ich an der Stelle auch ganz bewusst machen und möchte gerne, dass Menschen, insbesondere Menschen, die mir ja nicht unterstellt sind, so, das sind diese Kategorien, in denen man da vielleicht denkt, aber Menschen, für die ich Verantwortung übernehme, ich möchte diese Verantwortung übernehmen, ich möchte das auch sehr ernst nehmen. Und ich möchte einfach, dass solche Menschen auch den Mut haben, sich da zu äußern und entsprechend das auch zu sagen. Die haben jedes Recht dazu, das ist gesetzlich festgelegt und auch, wie ich sprach eben schon die Menschenpflicht an, ich finde, wir sind uns da alle gegenseitig was schuldig. Punkt. Offenheit, aber eben auch Fairness, ganz einfach.
Hat das etwas mit der Teamdynamik gemacht, dass auf einmal offengelegt wurde, okay, da sind Menschen mit einer Schwerbehinderung und...
Wir haben das jetzt nicht im Team beim Jourfix erklärt, dass Person X jetzt den Zustand Y hat. Ich denke, da ist viel über den Flurfunk passiert. Also ne, das sind ja vielleicht dann auch mal Sprachrohre, die man als Chef möglichst in Ruhe lassen sollte, damit die Mitarbeiter auch mal ihre Ruhe haben. Ich denke, dass da glücklicherweise bei uns im Unternehmen kaum ein Problem eigentlich ist. Die Leute sind alle sehr, sehr lieb, sehr, sehr sozial, sehr, sehr einander zugewandt. Wir versuchen sehr immer diesen Teamgeist dort zu fühlen, die Hierarchien flach zu halten. Ich glaube nicht, dass da Reibungen oder Differenzen irgendwie größer geworden sind.
Ihr seid ja ein kleiner Betrieb und beschäftigt derzeit ja nur 2 Menschen mit Schwerbehinderung. Daher ist es ja keine Pflicht, aber habt ihr eine Schwerbehindertenvertretung, Inklusionsbeauftragte oder ähnliche Vertrauenspersonen?
Also wir haben einmal unsere Sicherheitsbeauftragten oder Sicherheitsbeauftragte, die sich natürlich in erster Linie um die Einhaltung aller Vorgaben im Bereich Sicherheit und Arbeitssicherheit kümmert. Die wäre natürlich, also diese Person wäre natürlich auch ein guter Ansprechpartner für allerlei Probleme, wenn man irgendwie mit Sitzen oder mit Stehen oder mit ich komme nicht durch die Tür durch und so weiter Probleme hat, das ist klar. Und ansonsten so im Vertrauen würde ich schon sagen, dass ich eigentlich der Ansprechpartner bin. Mhm. Das ist jetzt kein offizieller Posten, ich bin jetzt nicht irgendwie ein Counselor, ne, aber ich sehe mich da schon als Ansprechpartner und ich denke auch, dass die Leute mich ja da als Ansprechpartner auch akzeptieren. Ne? Mhm. Weil ich vielleicht ganz offen mit den Menschen einfach auch sprechen kann und das auch vielleicht ganz behutsam schaffe. So, ne? Wer nicht mit mir spricht, der spricht nicht mit mir.
Wäre das für euch eine Möglichkeit, in Zukunft gezielter Menschen mit Behinderung anzusprechen und auch einzustellen?
Bei uns mit 38 Leuten, wir haben das immer als Einzelfall. Bei uns sind das im Prinzip immer Einzelfälle. Und so würde ich das in nächster Zeit, solange wir nicht über 1000 Mitarbeiter kommen, und vielleicht klappt es, vielleicht wahrscheinlich nicht, aber solange wir diese Problematik nicht haben, würde ich sagen, bleiben wir auch bei diesen Einzelfällen, weil dann kann ich mich behutsam um die einzelnen Leute kümmern. Mhm. Wenn das irgendwann so viele werden, dann muss das strukturell anders angegangen werden, das Ding. Das ist klar. Mhm. Wir haben einfach den Luxus, dass wir mit der kleinen Besetzung uns sehr explizit um die einzelnen Leute kümmern können. Mhm. Ja, und das ist für uns ein Vorteil. Ich würde, wenn ich jetzt jemanden einstelle, grundsätzlich nicht darauf achten, ob der körperlich-geistig behindert ist oder nicht. Es dürfte wahrscheinlich auffallen an der einen oder anderen Stelle und dann muss man eben auch gucken, haben wir eine Möglichkeit, dich unterzubringen, ohne deine Sicherheit auch zu gefährden. Und ich würde natürlich versuchen, da alles möglich zu machen. Ich kann es dir nicht genau sagen. Es ist so ein bisschen, es kommt einfach ein bisschen drauf an. Es ist einfach so. Ne?
Okay, also im Endeffekt auch kein Ausschlusskriterium, wenn jetzt steht das.
Gar kein Ausschlusskriterium. Das ist kein Ausschlusskriterium, es ist nur eine Frage der Machbarkeit, ob das klappt bei uns. Das liegt eher an uns als an der sich bewerbenden Person dann. Ne? Meine Meinung. Mhm. Wir sind da bestimmt nicht die Top-Vorreiter und die Allerbesten, aber wir geben uns Mühe und wir haben immer diese soziale Komponente, die war uns immer sehr wichtig. Vor allen Dingen, ich sagte ja, Familienunternehmen, das ist eine Sache, die auch von meinem Vater kommt. Wir sind uns da sehr ähnlich, mein Vater und ich.
Zu guter Letzt, habt ihr ein betriebliches Eingliederungsmanagement? Jetzt für die Leute, die ausgefallen sind, so mehr als 6 Wochen am Stück, habt ihr das mit denen durchlaufen?
Ja, wir haben natürlich im Fall unserer herzkranken Person ein Wiedereingliederungsmodell, ich glaube Hamburger Modell heißt das, ne? Also dann macht man irgendwie ein paar Wochen reduzierte Arbeitszeit und das wird dann so hochgestuft. Ne? Man kann das auch ein bisschen aufweiten. Ich glaube, standardmäßig sind das irgendwie 2 und 2 und 2 Wochen, bis man wieder komplett drin ist. Das heißt, die Arbeitszeit ist dann von, ich sag mal, 2 oder 4 Stunden am Tag, ist sie dann langsam gewachsen. Wir sind jetzt inzwischen bei dieser Person aber bei 6 Stunden tagtägliche Arbeitszeit und dabei bleibt sie auch. Ne? Das haben wir so vereinbart, das ist auch sozusagen das ist eigentlich... ist eigentlich einfach angemessen ihrer Leistungsfähigkeit. Ne? Ja, und im Fall des Entzugs war die Person auch, glaube ich, ein halbes Jahr ungefähr nicht anwesend. Wir haben dann natürlich nicht mehr direkt das Gehalt bezahlt, das lief dann auch über die Krankenkasse. Wir haben dann aber in diesem Eingliederungsmodell, also auch wieder nach Hamburger Modell, haben wir die Person dann wieder eingegliedert und dann baut sich das auf und dann tauscht sich das aus, dass quasi die Krankenkasse immer weniger zahlt und wir als Arbeitgeber dann wieder mehr bezahlen, so wie wir das ganz normal eigentlich auch machen. Und auch bei dieser Person haben wir am Ende, sind wir auf 6 Stunden am Tag kleben geblieben, sozusagen. Ne? Und das ist auch in Ordnung, das reicht. Ja. Ich würde mir wünschen, wir würden alle nur 6 Stunden am Tag arbeiten. Das wäre deutlich gesünder, kann ich nur so sagen.
Vielen Dank, dass du bei uns warst, Lukas. Danke für deinen Bericht aus der Praxis.
Ich bedanke mich auch, dass ich hier bei euch sprechen durfte. Hat mir viel Spaß gemacht.
Ja, danke dir fürs Kommen.
Weitere Informationen zur Ausgleichsabgabe sowie die Software zur Schwerbehindertenanzeige finden Sie auf Reha.Ausgleichsabgabe und IW Elan. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.